Moin moin und herzlich willkommen bei Filmpalava. Diesmal mit einer Folgenbesprechung zu House of the Dragon Folge 5 und es geht um das Nachspiel von der großen Drachenschlacht und Daemon ist immer noch am Trippen im Harrenhall. Wir wünschen euch ganz viel Spaß und Intro ab.
Okay, let's face facts. I know what you're thinking. But it doesn't make any sense.
You're safer here than any place else. Now just lock yourself in and keep quiet.
Just listen.
Filmpalava. Ganz herzlich willkommen bei einer neuen Runde Filmpalava. Die fünfte Folge von House of the Dragon Staffel 2 ist raus mit dem Titel Der Prinzregent. Und nach der doch sehr actionreichen Folge von letztem Mal flacht es ein bisschen ab. Oder was war deine erste Einschätzung der Folge?
Flacht schon ordentlich ab, ne? Also die haben schon richtig Dampf rausgenommen. Meditativ, finde ich,
die Folge.
Also es ist sehr viel das Aftermath von der letzten Folge, das Verarbeiten der letzten Folge. Mhm. Und ja, und ich finde auch, sie haben in der Folge sehr viel nochmal wiederholt und nochmal verstärkt, was sie schon in vorherigen Folgen drin hatten. Mhm. An der einen oder anderen Stelle würde ich sogar sagen, das war mir persönlich zu viel, insbesondere bei Daemon, kommen wir später im Detail zu. Deswegen war das die erste Folge, wo ich so ab und zu gedacht habe, so, weiß ich nicht. Generell noch immer eine gute Folge, nicht keine Riesensachen zu meckern. Aber es war das erste Mal, dass ich bei der Folge ab und zu gedacht habe, das ist eine komische Entscheidung. Aber das werde ich dann jeweils bei den einzelnen Szenen nochmal später raus sagen. Wie hat sie dir im Allgemeinen gefallen?
Ich fand die durchaus wieder cool. Also klar, es flacht so ein bisschen ab. Beziehungsweise es werden die nächsten Konflikte wieder hochgekocht, beziehungsweise alte werden nochmal warm gemacht. Das fand ich schon ganz cool, aber insgesamt, wo ich dir recht geben muss, es ist so eine Folge, wo relativ viele Szenen sind und vergleichsweise gefühlt wenig passiert. Mhm. Also es bringt einen nur so bedingt weiter. Es ist wieder so eine Vorbereitungsfolge gefühlt auf das, was noch kommen könnte.
Es sind schon wieder coole Sachen dabei, auf jeden Fall. Aber gefühlt von der Dichte her nicht so wie bei den anderen Folgen bisher.
Ja.
Aber let's go into it.
Let's go. Genau. Nach dem tragischen, traurigen Tod von Rhaenys gibt es vor allem zwei Leute, die ordentlich am Trauern sind. Das ist Rhaenyra, die aufs Meer hinausblickt, und vor allem Corlys.
Und bei Corlys merkt man es richtig krass, dass es ihn richtig hart trifft.
Ja.
Und fand ich auch eine bewegende Szene irgendwie, wie er da vor allem auf diesen seinen eigenen Thron da steigt, quasi.
So, der Treibholzthron.
Treibholzthron. Ja. So gefühlt auf seinem riesen das, was er alles geschaffen hat mit seinen Reisen und so weiter, aber er ist alleine und trauert darum, dass seine Familie halt jetzt schon sehr stark dezimiert ist. Also ja. Der hat ja wirklich schon viele Familienmitglieder verloren.
Also beide Kinder und jetzt seine Frau.
Und sein Bruder auch, ne?
Also, und sein Bruder und ich glaube irgendwann ganz, ganz früher seine vorherige Frau und jetzt hat er mehr oder weniger so ein leeres Driftmark vor sich.
Ja, also Corlys, der musste schon sehr viele Verluste wegstecken und er ist auch gezeichnet davon, finde ich, und das merkt man auch in der ganzen Folge.
Mhm. Und der ist wahrscheinlich auch so ein bisschen wütend auf Rhaenyra. Aber da kommen wir, glaube ich, später noch zu.
Obwohl, wir können direkt eigentlich das als Aufhänger nehmen. Glaubst du, dass er hat ja dieses später noch eine ganz kurze Szene, wo er dieses Handsymbol in der Hand hält. Und er ist jetzt quasi, Rhaenyra will ihn ja als ihre Hand haben. Mhm. Glaubst du, er wird darauf eingehen? Oder?
Jetzt springen wir ganz ans Ende. Er umschließt das ja. Und das könnte so eine... Könnte dieser Move sein von wegen, ja, ich mach's, oder damn, ich bin wütend.
Ja,
du machst nicht, deshalb.
Ich finde das auch eine interessante, offene Frage noch. Also nach der Folge könnte beides noch drin sein und man würde beides nachvollziehen können. Entweder ist es der Corlys, der sagt, okay, ich bin bereit, immer noch um die Macht zu kämpfen, oder es ist der Corlys, der sagt, nee, das war ein Tod zu viel, das war ein Mensch, den ich zu viel verloren habe.
Ich habe eine Tendenz zu ersterem aufgrund des Gesprächs mit Baylor, aber ich würde sagen, wir gehen nochmal der Reihe nach und springen nach Königsmund.
Wir springen nach Königsmund, ja.
Ja, auch nochmal die Nachwirkungen des letzten Kampfes bei Krähenruh. Und zwar wird, also A sieht man natürlich diese absolut ausgehungerte Bevölkerung, die Angst, die Verzweiflung da.
Ist ein großes Thema in der Folge, ne? Ja. Es kommt wirklich häufig, wird häufig angedeutet, dass diese Hungersnot in Königsmund ein großer Faktor wird. Und in der Folge passiert da, also es wird sehr viel aufgebaut. Ich muss da immer halt an die Game of Thrones Szene mit Joffrey denken. So, also man darf King's Landing nicht unterschätzen, wenn es um so Sachen geht.
Das wird ja auch nochmal ein paar Mal später von Mysteria angesprochen.
die das also, dann nochmal zusätzlich anfachen will, ne, mit Gerüchten. Genau.
Da brodelt es ja ganz schön. Und auch, dass sie dann den Drachenkopf da so lang führen, das hat scheinbar nicht geholfen, sondern war jetzt nicht so ein tolles Kriegssiegssymbol, sondern eher schlechtes Omen für die Bevölkerung.
Und das war die erste Szene, die fand ich einerseits sehr cool, weil es so, es, was ich cool fand, ist, wie dieser eine Plebs da sagt, ich dachte, das wären Götter. So, mhm. Und dann tragen diesen abgeschlagenen Kopf da durch. Und ich fand auch cool, wie dann Yu sagt, es ist nur Fleisch. Also es, und das auch wieder mit diesen Verbindung von Drachen und der Hungersnot und sowas und dass der quasi nur in so so Elementen denkt. Aber das ist ja Malice, ne? Mhm. Und ich finde tatsächlich, das ist ja der Drache, der bei der Krönung von Aegon dieses Massaker angerichtet hat in dem in dem Drachenpit war das, ne? Bei der Krönung, oder?
Ja, da drauf. Ja.
Ja. Und da habe ich so gedacht, so ich hätte auch nachvollziehen können, wenn das Volk von Königsmund gesagt hätte, ja gut, dass der Drache tot ist, weil der hat hier halt hunderte Menschen getötet.
Ja, ich vermute mal, die haben mit ganz anderen Dingen gerade zu kämpfen. Die denken sich, ja toll, so ein Drachenschädel, der hilft mir jetzt nicht in meiner Hungersnot. Mhm. Und die sehen wahrscheinlich auch die Angst davor, dass da so ein Vergeltungsschlag von Rhaenyra kommt und die jetzt mit den Drachen nach Königsmund kommt.
Ja klar, das ist
eine aber
Schwierigkeit. Und gefühlt sehen sie zum ersten Mal einen vernichteten Drachen quasi, ja. In der Hinsicht, dass so der Kopf wirklich abgeschlagen ist, was tatsächlich sehr verstörend sein muss, wenn dir immer eingetrichtert wird, dass das quasi deine Herrscher sind und deine die oberste Macht in diesem Land.
Es hat mich aber tierisch getriggert, dass sie diesen Drachenkopf falsch rum da drauf gehauen haben.
Ja? Ja, ja. Das ist so.
Also da hätte ich gedacht, ey, macht man das nicht andersrum, aber Kleinigkeit, glaube ich.
Mhm. Aber ich finde, das gab nochmal so ein Gefühl für die Größe von Malice. Also weil es ist schon ein richtiges Vieh gewesen. Das ist
schon trocken.
Ja. War schon massiv.
Mhm. Und wir sehen aber noch was, was reingetragen wird. Und das ist einfach Kastentrube, wie auch immer, mit Leinen überdeckt. Und da sehen wir auch kurze Zeit später, wer da drin ist.
Ich habe zuerst gedacht, das wäre Rhaenys. Also mein erster Gedanke wäre, das wäre der Sarg von Rhaenys. Mhm. Aber dann habe ich, als der den abgebogen ist und Alicent und Aemon da drauf gucken, habe ich gedacht, ah ja, das ist wahrscheinlich Aegon,
ja.
Der da drin hockt und nicht der Bevölkerung gezeigt werden soll, weil er so krass verletzt ist. Was aber auch für mich ein bisschen die Frage aufgeworfen hat, ich meine, die Leute sind ja nicht komplett doof. So, die werden ja was von dieser Schlacht gehört haben.
Ja.
Und gegebenenfalls werden Leute sogar gesehen haben, wie Aegon auf Sunfire in die Richtung geflogen ist.
Gegebenenfalls,
das kann man vielleicht diskutieren. Aber vielleicht können die das auch alles nicht so unterscheiden, wer da jetzt gerade auf welchem Drachen wegfliegt. Das mag sein. Aber ich dachte so, dass keiner da in dem Moment fragt, wo ist denn eigentlich der König? wo sind denn die Drachenreiter von uns? Irgendwie, die sollten doch in dem Zug eigentlich dann auch am Start sein. Naja.
Ja, ich weiß nicht, ob sich das Volk so viele Gedanken darum macht oder so viel weiß, wo wer gerade ist und
was. Das Volk ist auch ein bisschen verwirrt offensichtlich, weil später gibt's die interessante Szene, dass jemand sagt, der Regent Aemon lässt euch nicht aus dem Tor heraus und dann fragt einer so, ist das der König?
Aemon?
Ja, und das fand ich auch interessant, weil das zeigt so, ja, das Volk kann da nicht immer so ganz folgen, was da politisch abgeht, logischerweise.
Das kann ich gut verstehen. Und noch, wo Alicent und Aemon da oben stehen, da kommt noch dieser schöne Shot, der auf den Dolch geht, den Aemon trägt und damit schon mehr oder weniger sagt, ja, ich regel das mal demnächst.
Was mich direkt zu der Frage führt, was glaubst du, denkt Alicent, hat Aemon, also was denkt Alicent über Aemon oder was denkt die, was ist da passiert?
So wie man die Folge sieht, weiß die relativ genau, was passiert ist.
Ja, ne? Also man hat das Gefühl, dass Alicent einschätzen kann, dass Aemon da hinter der Tat steckt. Obwohl Kristen ihn später sogar ein bisschen deckt, aber so schlecht deckt, dass es ja so, das ist also, ja gut, dann hättest du auch einfach sagen können, dass es Aemon war.
Ja.
Wenn du sagst so, ja, kein Kommentar, dazu sage ich nichts.
Es gibt so ein unfassbar geiles Meme, wo die Schauspieler von Aemon und Aegon irgendwie so interviewt werden und die machen irgendwann diesen Move so. Und dann wird er auch so darunter dekliniert, was die beiden Alicent sagen, wenn sie zurückkommen. Ja. Ah, nee, Christian und Aemon waren das.
Ja.
Ja, fand ich so sehr schön aus. Ja, auf jeden Fall, Aegon ist noch am Leben. Also da sind wir den Büchern treu geblieben. Das war am Ende der letzten Folge nicht ganz klar. Ist aber, ja, man könnte schon sagen, ziemlich am Ende.
Boah, ja. Und jetzt haben sie auch wirklich richtig schön widerlich dargestellt. Ja. Die Rüstung von den Brust, von der Brusthaut da so abgeschabt wird und so weiter.
Woran hat sich erinnert?
Sag's mir.
Bei Game of Thrones, wo Samwell Tarly den,
die Schuppen, Schuppen von
die Schuppenflechte
Jorah,
Jorah Mormont, genau, entfernt.
Die Schuppen von Jorah
Mormont, die so gekribbelt haben.
In meine Bauchnabel. Das ist spät Montagabend.
Ja, genau,
das tut uns leid.
Genau, daran muss ich ein bisschen denken. Es sah auf jeden Fall in der Tat eklig aus.
Ja.
Und fand ich fand es auch spannend, wie da die ganzen Großmäster sind und aber diese schweigenden Schwestern, also diese Todesbotinnen, schon mehr oder weniger bereit im Hintergrund stehen.
Das fand ich auch cool, dass sie Alicent so beunruhigt zu denen rüberguckt, weil die halt weiß, die sind nur dafür da, wenn er stirbt, quasi sich um die Leiche zu kümmern.
Ja,
und was auch interessant sein muss, wenn du so eine Silent Sister siehst, irgendwie im Alltag denkst du, oh shit.
Don't like it.
Ja, gefällt mir gar nicht, dass sie hier unterwegs ist.
Vor allem, wenn du alleine mit der im Raum bist.
Ja.
Aemon kommt noch kurz dazu und reagiert wie immer in letzter Zeit einfach so ein bisschen, I don't care.
Ja, und ich muss auch sagen, also Aemon irritiert mich ein bisschen. Ich finde das nicht unbedingt schlecht, wie der, oder also es ist jetzt nicht so, dass mich das irgendwie ärgert oder sowas, wie die ihn darstellen, aber es irritiert mich ein bisschen, wie er handelt und weil er so. Also glaubst du, er hat da Zweifel daran, was er da getan hat? Oder dass er da so ein gewisse Scham empfindet dafür, dass er gefühlt nicht, ne? Nee. Und das finde ich schon, naja, Aemon, der scheint schon ganz klar einen Plan hier zu haben, den er verfolgt.
Mit Criston.
Und das ist interessant.
Ja, aber das wurde ja eigentlich sogar in Staffel 1 schon mal hin und wieder angedeutet, dass er sich für den besseren König halten würde. Und das ist ja auch was sich durch die ganze Serie zieht, auch mit Daemon nachher.
Aber wie wir in der letzten Folge schon gesagt haben, du hast halt in der Staffel 1 noch das Gefühl, dass diese Gräueltaten, die er begeht, teilweise er halt auch nicht richtig wollte. Also das ist dann so aus der Situation heraus entstanden.
Ja.
Natürlich hat er da massiven Anteil dran gehabt. Aber jetzt ist er halt an einem Punkt, wo du das Gefühl hast, ja, der kalkuliert das ein. Es war vielleicht sogar genau das, was er geplant hat. Mhm. Was halt tatsächlich schon ein Shift in seinem Charakter ist. Aber es ist interessant, wo sie mit ihm hingehen, tatsächlich.
Vor allem sehr spannend, wenn Aegon, wenn, falls, wie auch immer, der wieder wach wird.
Genau.
Was er so denken wird.
Genau. Ja. Und für mich war es noch nicht mal so eindeutig in der letzten Folge, dass Aemon ihn verbrennen wollte, weil die waren ja so verkeilt, Melis und Sunfire und Aegon. Vielleicht argumentiert Aemon einfach, ja, ihr wart da zusammen, ich wusste nicht, was ich machen soll, ich habe gedacht, ein Kollateralschaden. Natürlich war es das Falsche in dem Moment. Oder ob Aegon sagt, hör mal, du wolltest mich umbringen. Und es wird spannend.
Das wird auf jeden Fall nochmal spannend, ja.
Das wird richtig spannend.
Dann haben wir noch eine kurze Szene mit Alicent und Criston. Da sagt, also wo Alicent auch fragt, ja, was ist denn hier passiert? Und da sagt Criston Kraut, auf Deutsch ist es, dass die Sonnenfeuer zurückgelassen haben und der lange im Sterben lag.
Ja, Sunfire lay long dying. Sagt er im Englischen. Und das
klingt so, als wäre er gestorben. Weil in den Büchern muss man sagen.
Also es ist, glaube ich, jetzt kein Spoiler in den Büchern. Nee. Lebt Sunfire da noch und kämpft halt darum, weiterzuleben. Und hier so klingt es so. Ja. Hier klingt es so, als. Aber es ist so ein bisschen ambivalent, weil er sagt dann auch zusätzlich noch, dass sie den zurückgelassen haben, um Krähenruhe zu beschützen. So im Englischen. Also das ist so. Und ich fand das auch, das war ein bisschen ambivalent, was jetzt genau mit Sonnenfeuer los ist. Ich glaube tatsächlich, dass er auch in der Serie einfach noch schwer verletzt da vor sich hin sieht und die davon ausgehen, dass er bald stirbt. Das ist so der Stand von Sonnenfeuer, glaube ich, in der Serie gerade. Auch wenn Criston sich da komisch ausdrückt.
Mhm. Ja, okay. Hätte sein können, dass das auf Englisch besser gewählt wäre.
Nee, Sunfire lay long dying. Ich habe es mir rausgeschrieben, weil ich das auch einen komischen Satz fand.
Auf geht's.
Ich wollte noch ganz kurz, Criston sagt aber noch was Interessantes, nämlich er geht zuerst auf die Männer ein, die sie verloren haben. Und da habe ich zum ersten Mal gedacht, das ist eigentlich eine interessante Perspektive von Kristen, die eigentlich hätten mehr rauskehren können, dass er ja aus dem Volk kommt. Also er ist einfach ein Tiefgeborener. Mhm. Und er jetzt sich offensichtlich auch so ein bisschen Gedanken darüber macht, wie viele von dem kleinen Volk einfach sterben bei sowas. Und, ja. Und er zum ersten Mal zeigt so, dass so gefühlt ja das einer von denen ist und dass die einfach so weggeworfen werden von den politischen Spielen.
Es gab ja auch diese paar Szenen, wo er da am Ende der Schlacht von Krenro, wo er wieder wach wird, so durchgeht und dann sind da nur diese verbrannten Leichen. Ja, ich glaube schon, dass denen das
traumatisiert.
Genau.
Sieht man beim zweiten Gespräch mit Allison später.
Ja, klar. Genau. Aber wir hüpfen erstmal nach Drachenstein in den Schwarzen Rat, wo klar ist, dass jetzt der größte Drache von denen tot ist und die immer noch keine Armee an Land haben.
Ja.
Keine gute Voraussetzung.
Und Sir Alfred Broom, Ginster heißt er auf Deutsch. Ich hab gesehen, dass der auf Deutsch ganz anders heißt. Aber der muckt nochmal richtig auf. Und das, finde ich, ist eine der Szenen, wo ich das Gefühl habe, okay, wir haben verstanden, dass die Rhaenyra ihren Rat nicht so richtig unter Kontrolle hat. Und das hat sich für mich schon ein bisschen repetitiv angefühlt. Also war die erste von und nicht die letzte von Szenen in der Folge, wo ich dachte so, ich habe den Punkt verstanden, dass er lieber einen Typ haben will oder einen Mann haben will, der da diesen Krieg führt. Und das wird jetzt nochmal so on the nose gesagt.
Naja. Ja, obwohl wir jetzt das erste Mal da, sonst war immer klar, die wollen Rhaenyra nicht unbedingt als Herrscherin, aber jetzt sind wir aus den Friedenszeiten raus und wir sind in den Kriegszeiten. Und da kommt ja auch dieser Satz, das zarte Geschlecht ist nicht dafür gemacht.
Ja.
Und das ist ja nachher auch so eine Parallele, die es dann auch im Grünen Rat gibt.
Stimmt.
Deshalb fand ich das da schon noch in Ordnung.
Und man muss natürlich zu Recht sagen, das ist ein Thema von der ganzen Serie. Also, dass das immer wieder aufgegriffen wird, ist eigentlich... Aber für mich, mir kam es irgendwie ein bisschen repetitiv vor. Mhm. Aber, weil es das gleiche Setting ist, wieder der Schwarze Rat, wieder Rhaenyra gegen Sir Alfred Broom.
Ja.
Und vielleicht lag es daran.
Ja, Rhaenyra will auf jeden Fall irgendwie Jungfernteich, jetzt auch irgendwas, was da östlich in den Flusslanden liegt und Klauenhorn irgendwie unterstützen und macht irgendwelche Vorschläge, der Rat schmettert irgendwie alles ab, hat aber auch selber nicht wirklich einen besseren Plan.
Fühlt sich immer noch kopflos an, ne?
Es fühlt sich sehr kopflos an, ja.
Der Rat, ja. Und Rhaenyra, ich finde auch interessant, wenn man überlegt, wie die letzte Staffel aufgehört hat, ne? Der letzte Shot auf Rhaenyra und du hast das Gefühl, shit's on fire. Jo, jetzt geht's richtig ab. Bisher ist das von Rhaenyra in dieser Staffel noch nicht so rübergekommen.
Nee, also sie hatte jetzt in der letzten Folge einmal gesagt, die haben immer gedacht, ich bin schwach oder irgendwas, jetzt zeige ich mal, wie das läuft. Ist noch nicht richtig passiert, das stimmt.
Also, aber nur so Gedanken, die mir durch die Gehirn...
Synapsen schießen.
Zellen gewandert.
Oder gewandert sind, ja. Kurze Szene mit Baylor und Jace noch.
Ja.
Baylor ist nämlich in dieser Folge auch mal ein bisschen präsenter oder auch wichtiger. Und Jace hat irgendwie vor, er will was machen. Ne? Er hängt die ganze Zeit nur da alleine rum, ähnlich wie Rhaenyra, das ist ja auch so eine Parallele. Und darf nicht oder soll nicht irgendwas tun, aber möchte natürlich irgendwie handeln. Wie man das so von einem Jungspund auch eigentlich erwartet.
Ja.
Und sein Plan ist, die Freys auf die eigene Seite zu holen.
Offensichtlich ein guter Plan. Mhm. Wo ich mich aber wieder gefragt habe, warum wurde das nicht auch im Rat schon thematisiert, weil das ist ja offensichtlich eine wichtige strategischer Punkt und gefühlt kommt es hier so aus dem, ich könnte zu den Freys fliegen. Also, oder? Also Baylor sagt, zu Daemon zu fliegen ist eine schlechte Idee und Jace guckt nur so und so, dann fliege ich zu den Freys. Was ja ein super strategisch wichtiger Punkt ist, diese Brücke.
Aber es ist ja nicht. Ja, wir kennen die Taktik schon aus Game of Thrones, das ist ja genauso passiert.
Ja.
Man wählt einen anderen Weg und will über die Zwillinge rüber. Ich weiß nicht,
spiele ja auch ein bisschen Devil's Advocate.
Ja, also das ist natürlich.
Das ist alles noch super, aber es ist halt so ein bisschen.
Aber ich denke mal, dass Jace das ja auch vor allem, er hat ja den Norden überzeugt. Und da waren ja irgendwie so ein paar, die der ja umsonst bekommen würde und die runterwandern. Und deshalb hat er vielleicht ein bisschen mehr im Blick, wie der die auch an die richtige Stelle bekommt.
Ja. Ja, und es macht auch durchaus Sinn. Also das sind wieder die Flusslande, ne? Wieder ein wichtiger Punkt in den Flusslanden, der irgendwie kontrolliert werden muss. Also ist schon durchaus sinnvoll. Ist aber auch tatsächlich untergräbt, dass Rhaenyra natürlich noch weiter, wenn selbst ihr Sohn und Baylor, also seine Frau, etwas auf eigene Faust unternehmen, ohne das mit ihr abzusprechen. Naja.
Ja, da sind ja nicht die Einzigen, die alleine handeln, denn wir gehen in die Flusslande. Nach Harrenhal zu Daemon, der weiter wirklich seinen Trip da zieht. Also wenn ich so überlege, ich glaube, in Folge 2 ist er da rüber geflogen. Und jetzt ist er irgendwie seit, weiß ich nicht, 3 Folgen macht er nicht wirklich was, trippt da so ein bisschen rum.
Ja.
Also er kommt jetzt mit kleinen Schritten voran, aber...
Ja, das ist halt auch einer der Punkte, wo ich meine, langsam wird's repetitiv.
Ja.
Also insbesondere bei der zweiten Daemon-Szene. Also die erste Daemon-Szene ist jetzt nochmal, wo er auf Caraxes mit den Brackens redet, ne? Oder?
Genau, ja. Die fand ich aber ganz geil.
Die fand ich nämlich auch noch ganz cool. Und ich muss auch sagen, der Bracken-Typ, dicke Cojones,
ey. Heiliger Wimmern, du.
Holy shit. Und wie ging's dir? Als ich die Folge gesehen habe, habe ich gedacht, der ist jetzt aber Vergangenheit.
Das brennt gleich. Und das war so ein cooler Shot, wie er das schön wegreitet. Ja. Also ich habe da wirklich schon Feuer gesehen.
Ich habe den Tod gesehen, muss ich ehrlich sagen. Also, und wunder mich fast, dass Daemon da... Es war fast un-Daemon-like, dass er nicht einfach dann gesagt hat, ja gut, dann ist jetzt Mahlzeit für Caraxes.
Ja, es war nahezu, ja, es war nicht impulsiv, es war besonnen, denn er hat einen gewissen Plan mit ihm.
Mhm.
Das fand ich auch ein bisschen untypisch. Ich weiß nicht, ob Daemon sich einfach durch seinen Aufenthalt auf Harrenhal,
der ist vielleicht ein bisschen durch den Wind.
Ja.
Aber er macht wieder, was ist jetzt glaube ich schon eine andere Szene, aber... Fassen wir jetzt mal zusammen, weil er spricht ja nochmal mit Blackwood dann separat, alleine. Mhm. Nee, ist direkt danach.
Das ist direkt danach.
Das ist direkt danach. Und da macht er was sehr Daemon-typisches. Er drückt sich nicht besonders klar aus.
Nee.
Also der sagt wieder irgendwas Ambivalentes, was ihm wieder auf die Füße fällt. Also
das und, ist so. Und grinst ihm dann so zu noch, ne? Weißt du Bescheid?
Ja.
Obwohl er noch sagt, dass das nicht mit der Krone in Verbindung gebracht werden soll. Das sagt er.
Das stimmt.
Wichtiger Punkt.
Wichtiger Punkt, der nicht befolgt wird im Endeffekt. Nee. Und ist aber eine sehr, finde ich, ähnliche Situation, wie Daemon sagt, Blood and Cheese, a son for a son.
Ja.
Und dann Chaos. Und hier ist es halt so, macht das Schlimmstmögliche, so gefühlt, und dann ist Chaos. Surprise.
Also, Chaos ist eine Leiter, darf man nicht vergessen.
Ja, ja.
Ja, er gibt den Brackens irgendwie den Freifahrtschein für Kriegsverbrechen. Nicht so seine nobelste Tat, würde ich sagen. Aber das sehen wir ja später noch, wie das schief geht.
Ja. Dann, wo ich auch sagen muss, also... Das fand ich alles ein bisschen strange, wie dann die Blackwoods einfach de facto anfangen, Kriegsverbrechen zu begehen bei den Brackens. Und dann kommt ja irgendwann nur so die Sache, ja, die Brackens haben so aufgegeben. Und das fand ich strange, dass die Brackens dann einfach aufgeben. So, dass die Blackwoods die überrannt haben, irgendwie kommt der dann später.
Aber ich könnte mir schon vorstellen, wenn, ich sag mal, du bist jetzt ein Lord und da werden deine ganzen Frauen weggeführt, die Kinder ermordet, alles verbrannt, dann würdest du, Septen geplündert, würdest du irgendwann auch sagen, ja gut, das ist jetzt nicht das Feuer, was ich mir gewünscht habe.
Ja, stimmt.
Gebe ich lieber auf.
Wir sind in der Eyrie, oder?
Genau.
Und Rhaena haben wir kurz am Start.
Die wir auch länger nicht gesehen haben, ja. Beziehungsweise die ist mit den kleinen Drachen und so los, sollte genau nach Hohenturm, Hohenehr und dann nach Essos in Sicherheit, ne? Das war irgendwie mal der Plan.
Kann das sein, dass das Hohenehr schon wieder anders aussieht? Also ich habe den Shot gesehen und dachte so, sah das nicht anders aus? Also
ich weiß, was du meinst, ja.
Gefühlt, ich guck mal, ob ich Bilder finde, also weil gefühlt sah das anders aus in Game of Thrones. Aber naja.
Ich hatte das auch immer bergiger, höher.
Ja, weil das ist jetzt so ein komischer Shot. Also sah cool aus. Irgendwie sieht immer cool. Die Hohenehr sieht immer cool aus.
Ja.
Aber gefühlt sah es ein bisschen anders aus. Egal.
Aber wir sind ja auch einige Jahre vor Game of Thrones. Das muss man bedenken. Also da kann ja auch einiges gebaut werden.
Das stimmt. Ist natürlich richtig.
Ja. Aber die Szene, da passiert an sich nicht so viel.
Nee. Aber also, die Frau, weißt du, wie die heißt?
Lady Jane Arryn.
Wunderbar. Lady Jane Arryn bringt einen sehr guten Punkt, dass die halt gesagt hat, ich brauche einen Drachen, um mich zu verteidigen, und die schicken da so eine Echse.
Zwei.
Aber eine reist doch auch noch weiter, oder? Oder war das nicht so gedacht?
Das steht noch nicht fest, glaube ich, aber kann sein, ne?
Okay, aber das ist ein legitimer Punkt, ne? Was soll ich mit so einem Salamander, wenn da oben so ein Drache ankommt?
Mhm.
Und das hätte Rhaenyra sich auch irgendwie denken können, dass das ja irgendwie so nicht so das Geschenk war, was erwartet war.
Ja. Ist jetzt für Rhaena auch nicht so die beste Verhandlungsbasis.
Nee.
Aber naja.
Gut.
Dann geht's aber wieder nach Drachenstein und wir sehen Rhaenyra und Viserys, die, wie es scheint, jetzt safe komplett auf ihrer Seite ist.
Ja,
genau. Ich habe da immer noch mal so ein paar Restzweifel gehabt, aber jetzt habe ich wirklich das Gefühl, nee, die ist Feuer und Flamme für Rhaenyra.
Feuer und Blut.
Feuer und Blut für Rhaenyra, ja.
Und sie schmieden den Plan, quasi die aufmüpfigen Massen in King's Landing zu nutzen. Genau. Oder aufzuscheuchen. Und es passt sehr gut dazu, dass halt diese Hungersnot in Königsmund da gerade am durch den Gassen rasten ist.
Mhm. Nee, das war nicht richtig. Aber okay.
Wüten, ne? Am Wüten ist.
Ach, frag mich doch nicht.
Ja, gut. Aber irgendwie sowas. Auf jeden Fall ist eine Hungersnot in Königsmund. Und sie schicken ihre Zofe. War das, oder?
Ja, das ist eine Magd, ja.
Genau. Von Drachenstein nach Königsmund.
Genau, das habe ich irgendwo nachgelesen. Elinda Massey ist wohl auch eine Tochter von irgendwem, der im Rat sitzt.
Mhm. Können wir direkt mit der Szene später zusammenschließen. Sie wird dann reingeschleust von der Wache, die auch Miseria kennt. Offensichtlich.
Genau.
Ja. Und wird dann bei der... Wird dann... weißt du, wen sie trifft?
Ja, weiß ich.
Ah, krass. Ja, ich muss das nachgucken.
Diana.
Ja, ja, das ist nämlich das Mädel, was in der ersten Staffel von Aegon vergewaltigt wurde.
Genau, und wo Alicent ihr Mondblumentee gegeben hat. Und man war aber die ganze Zeit am Überlegen, ist es Mondblumentee oder ist es einfach ein Gift zum Sterben? Und sie ist auch in der ersten Kneipenszene mit Ulf.
Ja, das...
Da sieht man sie auch.
Aber ich musste jetzt nochmal nachgucken, weil ich habe das Gesicht gesehen und dachte so, man kennt die.
Kenne ich doch.
Ja, also...
Ich fand es aber nochmal ganz cool in dem Gespräch auch mit Rhaenyra und Viserys, wie Rhaenyra fragt, kann Geflüster Mauern einreißen? So war es zumindest auf Deutsch übersetzt. Und finde ich irgendwie ein cooler Spruch. Also, dass man einfach einen Krieg auf unterschiedliche Art und Weisen gewinnen kann und genau jetzt dieses Chaos in King's Landing ausgenutzt werden soll, um da, man könnte sagen, Gerüchte oder Propaganda zu streuen.
Ja.
Das ist schon eine gar nicht so schlechte Sache, weil insgesamt der grüne Rat King's Landing ja relativ vernachlässigt.
Ja, und jetzt wird es spannend, ne, wie die Meister der Flüsterer quasi gegeneinander duellieren, Laris und Miseria.
Oh ja.
Ich bin gespannt. Also das hat sehr viel Potenzial. Und bin auch gespannt, wie sich das alles genau niederschlagen wird.
Also wenn Miseria schöne Füße hat, dann hat sie den in der Tasche.
Ja. Dann kommen wir zu Rhaenyra und Baela, oder?
Mhm, genau.
Und Baela droppte etwas, was ich ganz interessant fand, dass Daemon eigentlich Melis haben wollte und erst Caraxes als zweite Wahl hatte als Drache. Sagen die nur in so einem Nebensatz. Fand ich spannend.
Hat, glaube ich, den Hintergrund, da seine Mutter, und da kommen wir ja noch zu einer ganz komischen Szene, damals auf Melis, glaube ich, geritten ist.
Hm, das kann sein, ja.
Ich meine ich zumindest.
Ja, ja. Alyssa hieß sie, ne? Die Mutter?
Ja.
Und tatsächlich ist es ja direkt, müssen wir zu Rhaenyra und Baela viel sagen?
Das ist einfach der Moment, einfach nochmal ganz kurz, wo Rhaenyra Baela die Hand des Königs-Symbol, Manschette, wie auch immer, übergibt und sagt, hier, gib das mal an Corlys. Und das war auf jeden Fall eine gute Idee, dass sie das nicht direkt gemacht hat, sondern über Baela. Aber sonst ist das, glaube ich, die Trauer noch über Rhaenys natürlich, aber ich glaube, sonst ist das der Kern der Szene. Ja.
Weil jetzt kommen wir direkt zu einer Szene, die ich zum ersten Mal ein bisschen matsch fand. Also einfach so, warum? Also ja, wir checken langsam, dass Daemon quasi irgendwelche Schuldgefühle hat und seine Szenen, die am Trippen sind, sind halt so gut. Und ich muss auch sagen, ich habe die Szene gesehen und dachte so, interessant, was ist das für ein Targaryen Girl? Die habe ich noch nicht gesehen.
Und, ja.
Und ich habe zuerst gedacht, das wäre Emma. Also die Frau von
Viserys.
Dachte ich auch zuerst. Und dachte so, okay, war er auch eifersüchtig auf Viserys, dass er Emma bekommen hat und sowas. Ja. Und dann ist es die Mutter von ihm. Und und ich hatte diesen Moment, wo ich dachte so, ja, das ist jetzt schon sehr Targaryen Incest on the nose mäßig. Aber gut.
Es ist gefühlt eine Ecke zu viel.
Ich meine,
aber man ist auch ein bisschen abgestumpft.
Man ist halt hardcore abgestumpft. Aber du denkst halt so, ja, gut, jetzt hat er auch noch Sex mit seiner Mutter.
Ja, da muss man sagen...
Ich meine, es hat sogar ihn schockiert.
Ja, Gott sei Dank. Touché. Und man weiß ja auch wirklich nicht, woher kommen jetzt seine Träume. Träumt er das wirklich einfach nur oder ist das aufgrund des Drangs von Alice oder ist das durch diese, wie hießen die, Werholzbäume, Betten, wie auch immer. Das ist ja schwer zu sagen. Aber zu Alyssa Targaryen noch ganz spannend. Die ist gestorben, als Daemon ungefähr 3 war. 3, 4, irgendwie sowas. Und was die aber gemacht hat, was ich ganz amüsant finde, das hat die auch mit Viserys gemacht, als die 1, 2 Wochen oder so waren, hat die direkt die kleinen Kiddies mit oder Babys mit auf den Drachen genommen und ist mit der rumgeflogen. Und das war, glaube ich, nämlich auf Malaise. Ja, finde ich ein bisschen amüsant. Also die war auch so ein bisschen so vom Charakter so ein bisschen Arya Stark-mäßig. Also immer eher auf Krieg statt auf Frauenkleider und immer ein bisschen Kontra geben. Also war, glaube ich, eine ganz coole Person, aber das rechtfertigt natürlich nicht so einen kranken Traum. Aber er hört...
Es ist irgendwie, also es ist schon, macht schon irgendwie Sinn und passt auch rein, aber ich fand es ein bisschen matsch.
Ja, aber er hört diesen einen wichtigen Satz, und das hätte man aber auch ohne eine Sexszene hinbekommen, mein liebster Sohn. Und das ist, glaube ich, nämlich das, was Daemon eigentlich immer hören möchte, dass er der liebste Sohn ist und Viserys, ja, zweitrangig ist und er eigentlich gerechtfertigt wäre, auf dem Thron zu sitzen.
Ja. Dann stellt sich raus, er ist beim Mittagessen.
Und isst eine Gans.
Komplett am Trippen. Also man muss schon sagen, ja, der ist der, also ist muss langsam ja denken, so holy shit.
Das ist Simon.
Ja, also, ja, der Simon, ja, der auch auf jeden Fall auch. Also die müssen ja denken, ihr Prinz da, der ist ja komplett. Oder die sind das gewöhnt, dass in Harrenhal halt Leute einfach komplett zwischendurch abschalten und irgendwo anders schweben in Gedanken.
Das kann natürlich sein, aber irgendwie ist, also Sir Simon und seine, ich weiß jetzt gar nicht, ob das seine Söhne sind, die danach am Tisch sitzen,
ja,
das sind aber auch nicht die hellsten Kerzen, ne? Also da habe ich auch wirklich immer das Gefühl, Licht ist an, aber keiner ist zu Hause, weiß ich nicht.
Ja, aber Sir Simon, der versucht halt wirklich das so zu navigieren, dass sie da alle irgendwie lebend rauskommen. Und ich glaube, der weiß auch, dass der Daemon halt eine Loose Cannon ist, und wenn er da einmal das falsche Wort sagt, dann hat er schnell hier das Valyrian Steelsword da im Kopf. Also.
Dunkle Schwester heißt das schon.
Dark Sister, ja.
Ja.
Genau, ja.
Stimmt, eigentlich ein bisschen clever ist er, denn er zieht seinen Nutzen, glaube ich, auch insgesamt aus Daemons Anwesenheit, und zwar indem Harrenhal wieder ein bisschen, ja, aufgebessert wird.
Ja.
Kernsaniert.
Also ja. Dann sagt Daemon auch noch, er bezahlt selber, ne?
Na, er sagt, er zahlt nicht selber, aber es ist seine Verantwortung, selber zu zahlen. Irgendwie sowas.
Also denkst du, das Geld zieht er nie.
Ja, ja.
Das kriegt er niemals.
Genau, weil da muss man nochmal sagen, dass Laris Kraft, also der Flüsterermeister in Königsmund, sag ich mal, das ganze Geld herüber verfrachtet hat. Das sieht man in irgendeiner Folge davor, glaube ich.
Ist das da schon, dass Daemon wieder darauf besteht, König genannt zu werden?
Ja.
Und das fand ich auch schon wieder so, ja, wir haben es verstanden, dass Daemon halt diese König-Ansprüche hat. Und dass er jetzt sogar von Your Grace zu My King geht, da denke ich mir halt so, ja, bisschen repetitiv halt, aber na gut.
Ja, jetzt wo du sagst, muss ich dir recht geben, vielleicht so ein bisschen, als hätten die Folgen unabhängig voneinander geschrieben.
Ja, vielleicht, ja.
Sehr ja verschiedene
Schauen. Genau, die Harrenhal-Sachen sind halt auch so ein bisschen verteilt. Gefühlt könnte der ganze Harrenhal-Strang halt in einer Folge sein. Aber
das ist ja mal eine trippy Folge.
Ja,
das wird sie nicht durchhalten.
Das ist richtig. Ja. Und ist immer noch meckern auf hohem Niveau. Also jetzt nicht denken, dass mir das die Folge versaut hat. Aber weg von unserem LSD-Trip in den Flusslanden hin zu der zweiten Ratssitzung, wo einer Frau die Macht entzogen wird. Beziehungsweise der Respekt und tatsächlich auch das, was sie sich vorgestellt hat. Denn wir sind im Grünen Rat und es geht darum, wer regiert, während Aegon in seinem Bett liegt und vor sich hinschrumpelt.
Ja.
Und Alicent schlägt sich selber vor, was nicht so auf unglaubliche Zustimmung trifft.
Sie hat immerhin einen kleinen Supporter, das ist der Großmeister.
Ja, der aber gefühlt auch nicht so viel zu melden hat.
Nein.
Und ja, also ich glaube, der Takeaway aus der Szene ist insbesondere, dass gerade die Person, wo sie dachte, dass sie Rückhalt hat, nämlich Laris und Kristen, sich gegen sie stellen Und sie merkt, wie ihr Kartenhaus zusammenbricht, dass sie denkt, dass sie irgendwie die Zügel noch in der Hand haben kann.
Ja, das trifft relativ gut. Also das fand ich auch krass. Ich hätte jetzt irgendwie gedacht, dass Laris vielleicht noch irgendwie ein paar gute Worte darüber verliert, aber er ist tatsächlich knallhart pragmatisch und sagt, selbst wenn du herrschen kannst, du wirst nicht als stark angesehen vom Volk, deshalb machen wir das nicht. Ja, und Kraut ist ja auch so die ganze Zeit, der guckt ja niemanden in die Augen. Der sitzt einfach wirklich die ganze Zeit nur so da. Also da denkt man ja auch schon, der hat mit Aemond irgendwie abgekatertes Spiel, das alles schon weitaus früher geplant. Ja, und dann wird's auf jeden Fall Aemond relativ einstimmig.
Ja.
Tat mir auch leid.
Tat mir auch leid, ja, und sie kriegt ja auch direkt eine Panikattacke danach. Also das ist ja sehr schön dargestellt, fand ich. Also dass sie wirklich merkt, wie sie all das, was sie, wofür sie eigentlich gearbeitet hat und ihr Einfluss quasi ihr vor den Augen weggenommen wird.
Ja.
Einfach weil die sagen, ja, ich meine, sie haben ja auch einen Punkt in der Hinsicht, dass sie ja gegen Rhaenyra vorgehen, weil Rhaenyra nicht auf dem Thron sitzen darf als Frau.
Ja.
So in gewisser Hinsicht. Wenn sie jetzt selber eine Regentin auf den Thron setzen, ist es tatsächlich more of the same, nur halt in grün, de facto. Und es ist von der äußeren Sicht her schon ein wichtiger Punkt, tatsächlich. Und ich denke, das ist auch der Beweggrund, insbesondere von Laris, dass er sagt, so, nee, es sollte Aemond sein.
Genau, der sagt das ja auch so, genau. Mhm. Ja. Ja, der darf wahrscheinlich nicht mehr Alicents Füße sich angucken seitdem. Aber ich fand's krass, wie Aemond dann reagiert. Ja. Also er ist ja zack, blitzschnell, sagt, nice. Mhm. Also du, als wäre er schon die ganze Zeit darauf vorbereitet, nimmt dann diese ja, Regentenkugel von ja. Aegon. Und der fängt aber auch direkt an mit, ja, dann machen wir jetzt das, das und das und das.
Ja.
Und da dachte ich, wow, das
ist... Weißt du, woran mich das erinnert hat? An die House of Cards-Szene, wo Frank Underwood Präsident wird. Wo alle dachten so, oh mein Gott, jetzt ist er endlich Präsident und er setzt sich einfach hin, so, wir müssen mit China reden und so, ich habe das, das und das, die Punkte, ja. Die will ich rüberbringen und so. Also innerhalb von 10 Sekunden umschaltet in, bam, jetzt mache ich meinen Shit.
Der Punkt.
Ja, das hat mich daran
erinnert. Stimmt, du hast letztens mal geguckt, ja, bei mir ist ja, das länger her. Ist,
also.
Aber er hat auch einige wirklich gute Einfälle, also es klingt wirklich nach cleverer Strategie, der lässt auch diese Rattenfinger endlich mal abhängen.
Ja, was, das stimmt.
Viel, viel früher hätte passieren sollen.
Da sieht man noch mal kurz den Hund von Cheese.
Nein, echt?
Ja, ja. Den, als sie den, und der läuft auch noch so traurig dem Wagen hinterher.
Ach, als sie die Leichen da aufladen?
Ja.
Oh, das ist mir entgangen.
Ja, da sieht man noch mal kurz den Hund.
Zack, kriegt die Folge direkt einen halben Stern mehr.
Details.
Ja.
Ja. Wo man vorher noch kurz, stimmt, weil sie sagen dann in der Ratssitzung, dass sie die Tore dicht machen, weil, warum nochmal,
genau.
Genau, so viele Leute fliehen aus Königsmund, ne?
Genau, weil es irgendwie Aufruhr gibt, aber ja, die genaue Taktik habe ich auch nicht verstanden, klingt so ein bisschen DDR-Vibe-mäßig.
Es war so ein bisschen Gefühl, wir brauchen halt noch ein paar Leute ja. Hier, also wir machen die Tore dicht, damit keiner rauskommt.
Ja, vielleicht auch nicht, dass sich so Gerüchte verbreiten oder sowas, kann ja auch sein.
Ich meine, das passt wiederum zu der Szene am Anfang, dass die Leute halt denken, oh Gott, Rhaenyra wird das bestrafen, dass wir diesen Drachen hier vorführen in den Straßen. Also die Angst in Königsmund wächst zusammen mit dem Hunger.
Ja, da sehen wir auch perfekter Übergang bei Hugo Hammer, der gute Hugo. Ja, der auch mit seiner kranken Tochter und seiner Frau da rumhängt und die wollen fliehen, beziehungsweise der ist immer noch nicht bezahlt worden. Und ja, das ist ja einfach wieder dieser Blick ins Volk,
ja.
Eben personifiziert.
Ja, eigentlich schon ganz interessant, dass den man in Game of Thrones nie so wirklich bekommen hat, ne? Also das,
wirklich selten, ja.
Ja, und hier hat man tatsächlich jetzt einen Charakter im Smallfolk, der ja. Wirklich, also jetzt auch nicht irgendwie versteckt irgendwie ein Lord ist oder sowas, sondern tatsächlich einfach einer aus der Masse.
Macht das Ganze nahbarer, also finde ich
ja.
Eine gute Wahl.
Ja. Und ist das schon die Szene, wo die vor dem Tor... Nee, noch nicht ganz. Nee, da sind wir noch nicht, tatsächlich.
Ja, aber fast, wir sind noch ganz kurz da, wo nochmal Alicent und Kristen Kraut ihr zweites Gespräch haben.
Ja, und da merkt man halt, dass Kristen Kraut traumatisiert ist einfach.
Der sieht richtig fertig aus.
Ja, und auch wie er spricht, merkst du so, der hat halt da wirklich ein Kriegstrauma erlebt.
Ja.
Versucht das zu kommunizieren. Und Alicent nur so, was ist dir passiert? Grauenhaft, wie die damit umgeht. Also,
ja, aber ich glaube, Alicent will halt auch mehr gar nicht von den Kriegsverbrechern wissen, sondern von ihrem Sohn, Aegon. Und die Info kriegst du halt nicht von Kraut.
Ja, du merkst halt, wie die überhaupt, also außerhalb ihres Betts, weiben die beiden halt überhaupt
nicht.
Die prallen halt aufeinander wie so Stahlkappen. Und weil Kristen versucht, darüber zu reden, Allison hat da überhaupt keinen Nerv für seine Probleme gefühlt. Und also sie sind überhaupt nicht auf einer Wellenlänge, wenn es nicht darum geht, weiß nicht, ja.
Warum?
Zu
die Treue in der Nacht
korpulieren.
Zu korpulieren, ja. Das hast du sehr schön gesagt. Ja, Alicent entzieht ihm ja mehr oder weniger noch das Du.
Ja, stimmt. Und ich glaube, damit ist die Affäre auch over, oder?
Ja, aber es war auch ein bisschen überfällig, meine ich. Also seit langem
her. Seit Folge 1.
Aber schauen wir mal, was noch passiert. Ja. Oder mal gucken, wen Christian Kraut so als nächstes hat.
Stimmt, wer wäre da ein guter Kandidat?
Oh.
Der alte Schlinge Christian Kraut.
Christian Kropp, boah, jetzt muss ich noch so ein paar Charaktere durchgehen.
Helena? Das kannst du nicht machen.
Nee. Ja, vielleicht die Dienstmagd, die jetzt da heimlich irgendwo in so einem...
Ja, das ist dem ja zu... Der nimmt ja nur Königin.
Ja, stimmt.
Es gibt ein bisschen... Dem sind die Königinnen ausgegangen, so ein bisschen.
Ja,
vielleicht gibt es einen Dorn noch irgendwie, eine Königin.
Oh ja, ja. Oder er muss nach Essos.
Ja, genau.
Genau, aber dann werden die Tore geschlossen... Und es bricht Panik aus.
Ja, und da ist nochmal dieses... Und das ist interessant, weil da rufen die Meat im Englischen, also Fleisch. Mhm. Und vorher sagen die zu dem Drachen, er ist nur Meat. Also es
also
ist
der Fleisch, genau.
Ja. Das ist interessant. Sowas ist kein Zufall. Und man merkt die Panik in dem Volk, dass sie halt raus wollen. Und da ist so gefühlt verliert er auch Hugo sämtlichen Glauben an den König und an die Grünen. So.
Ja. Auch weil die da zum ersten Mal ja erfahren, dass Aemond den Befehl gegeben hat.
Ja.
Muss ich auch denken.
Ja, und da ist interessant, dass sie so verwirrt sind, weil wir eben schon angesprochen haben, dass die hohe Politik nicht immer beim einfachen Volk ankommt. Ich meine, das ist heutzutage auch noch nicht anders.
Ich wollte gerade sagen.
Ich bin auch manchmal verwirrt.
Ja. So. Häufiger.
Angela Merkel ist sie noch?
Ich meine, die ist noch mal dran. Wir haben unseren zweiten Ausflug nach Hohenair, geht's zum nächsten Haus, und zwar Haus Frey.
Frey, ja. Schön, sehr dramatisch auf der Brücke.
Oh, ich fand's richtig geil.
Ja.
Also der Shot sah schon hammer aus, auch wie, wie heißt er nochmal? Der Drache von...
Tessarium? Das ist... Oh, jetzt bin ich mir nicht ganz sicher.
Der Drache von Jace.
Ist das nicht Tessarium?
Oh, ich hatte gedacht, nicht.
Naja, kann sein. Blende ich ein, welcher wird.
Ah, ja, schön. Genau, also das fand ich schon ein cooler Shot, wie man das sieht und wie die in der Mitte von der Brücke da einfach diesen Tisch aufgebaut haben.
Ja, und es ist kein Tisch, es ist eine Tür. Man sieht,
ist das eine Tür?
Ja, gefühlt, man sieht irgendwann von oben so einen Shot und ich dachte, ach, interessant, das ist irgendwie so ein, glaube ich zumindest, also es war irgendwie so ein Tor oder sowas. Also weil da waren so Eisenbeschläge drauf, die aussahen wie von einem Tor. Als ob die einfach so eine Tür abgehangen hätten und da so draufgelegt oder sowas.
Okay, geil, das muss ich mir nochmal angucken. Ja, auf jeden Fall Haus... Frey ist damals schon, wie zu Game of Thrones Zeiten, eher so ein Speichellecker.
Aber ambitionierte Speichellecker.
Ambitionierte Speichellecker, ja.
Ich habe hier nur stehen, Frey's being Frey's. Weil, ja. Man muss sagen, die wollen, also es läuft darauf hinaus, dass sie Harrenhal wollen, dafür, dass sie die Brücke freimachen und quasi sich Rhaenyra komplett unterordnen. Denn die Freys kontrollieren auch durchaus viele Truppen. Das muss man auch immer bedenken. Sieht man jetzt in den Shots nicht so wirklich. Aber die sind ein großes Haus, wenn auch nicht eins der größten, aber sind ein großes Haus in Game of Thrones. Und wollen aber Harrenhal, was das größte Schloss ist in den Flusslanden und quasi alles kontrolliert. Was natürlich schon ein Pokerplay ist.
Ja, wie alle Häuser, ne?
Ja.
Also ich finde es auch spannend, dass die ganzen Häuser, also jetzt zum Beispiel Haus Frey will Harrenhal haben, Hohenair möchte zwei oder einen Drachen haben.
Hm.
Also überall ist Loyalität oder die Brackens, Schwarzhains, die wollen, also Schwarzhains wollen, dass die Brackens getötet werden. Jede Loyalität ist immer an eine Bedingung geknüpft.
Ja.
Und das einzige Haus, wo das nicht ist, ist der Norden. Weil,
stimmt,
glaube ich zumindest. Ich meine nicht, dass da eine konkrete Bedingung war. Ich glaube, der hat gesagt, ich...
Ja, also er hat zumindest nicht die Bedingung, aber so er sagt so, bitte habt die Mauer im Kopf. Bitte denkt daran, dass wir hier oben größere Probleme haben als eure Querelen.
Das ist aber, finde ich, recht ehrenhaft loyal und nicht direkt eine Bedingung.
Ja. Und er schickt ja auch nur seine Graubärte runter, ne? Also er schickt ja nicht
seine... Ja, aber sind noch Männer.
Ja, stimmt. Die wischen da richtig den Boden auf.
Ja.
Wichtiger Punkt auch noch, finde ich auch interessant, so allein vom, wenn man drüber nachdenkt, sie sagen irgendwann so, ja, ein Drache kann nicht überall sein. Und das ist natürlich ein echter Punkt, weil muss man überlegen, okay, du weißt, okay, wir sind jetzt auf der Seite von Rhaenyra und die beschützen uns, aber wenn da Aemond auf Vega vorbeikommt, du hast ja nicht so einen Instant-Teleport, dass du sagst, so hier, komm, jetzt sind die Grünen auf einmal da. Mhm. Vega kommt halt vorbei, verbrennt dein Schloss, verbrennt deine Truppen, Aemond fliegt auf dem einfach weg und du sitzt da und denkst so, ja, schicken wir jetzt einen Raben? Oder was ist der Plan? So, gefühlt brauchst du halt einen konstant positionierten Drachen auf deinem Schloss, um das wirklich zu verteidigen. Und dann ist es halt auch noch die Sache, dass Jace auf, wie auch immer sein Drache heißt, Vega halt nicht wirklich was entgegenzusetzen hat.
Ja.
Ist schon, ja. Sie haben schon legitime Punkte und Zweifel.
Oder man bräuchte stattdessen eine Menge gute Kundschafter oder Spione.
Stimmt.
Dass man weiß, wer wann wohin fliegt, dann kann man das, glaube ich, ganz gut regeln. Spannender Punkt aber auch noch, was Jace sagt, ist, dass die Lannister-Armee sich Aufbruch bereit macht. Das heißt, die im Westen sind und sozusagen vom Westen aus in die Flusslande eindringen sollen.
Und gehören zu den Grünen.
Die gehören zu den Grünen, genau. Und deshalb ist es auch nochmal wichtig, dass Haus Frey hier auf die richtige Seite kommt.
So, wir gehen wieder zu unserem Festival-Tripper. In Harrenhal, oder?
Ja. Der ist richtig am Schuften, der Junge. Der ist richtig am Holzhacken.
Ja, und ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Also ja, ich verstehe das. Also es macht so Sinn, dass Daemon irgendwas Aktives macht. Aber der Dude könnte wirklich Sachen machen, die produktiver wären, als da so ein paar Holzschalte zu hacken.
Nein. Ja, er sagt ja selber nachher noch, dass er das macht, um auch zu zeigen, ja. Er ist Mann der Tat und nicht Mann des Nichtstuns, auch wenn das
es macht ja auch Sinn. So, ne? Und du merkst halt, dass Daemon auch keinen Bock auf Politik hat, weil er einfach grauenhaft daran ist.
Ja. Yeah.
Und das verdeutlicht das vielleicht nochmal so ein bisschen, dass er lieber Holz hackt, als irgendwelche Lords auf seine Seite zu ziehen oder sich mit den Flusslanden wirklich komplizierten politischen Beziehungen auseinanderzusetzen. Mhm. Nee, der hackt lieber drei Keile Holz da zusammen und macht da irgendwas. Aber ich muss schon sagen, als ich das gesehen habe, habe ich gedacht so, okay, alles klar. Also der Harrenhal-Erzählstrang ist schon so ein bisschen interessanter.
Ist ein bisschen wacky, ja.
Ja. Also es ist alles nicht wild, aber
ja. Ja, er hatte auf jeden Fall dann nochmal ein Gespräch mit Alice Strom oder Alice Rivers, also diese komische Hexe da. Und die verbindet ihm die Hände und sie weiß aber von den ganzen Schrecken, sag ich mal, die Schwarzhains bei den Bracken schon anrichten.
Mhm.
Also sie weiß immer relativ viel. Und im letzten Satz
sagt Whispers sie ja... Whispers on the wind.
Genau, ja. Und im letzten Satz sagt sie ja sogar noch irgendein so ein Satz in Richtung, ja, du hast deine Mutter nie kennengelernt oder sowas. Wo man direkt weiß, okay, die ist nah an der Traumwelt drin. Oder weiß entweder davon oder verursacht die.
Ja, das ist schon ein interessanter Charakter. Also wie sie da mit Daemon zusammenhängt da. Aber...
Es gibt so eine wilde Theorie, dass die gar nicht da ist. Also, dass es die überhaupt nicht gibt, weil die einzige Person, die mit ihm, also Daemon ist die einzige Person, wo ein Gespräch bisher zustande kommt. Die wird gesehen.
Mhm.
Also, irgendwann Sir Simon sieht die nachher in irgendeinem Shot, aber sprechen tut die nie mit irgendwem.
Mhm. Sir Simon guckt auch komisch, tatsächlich. Das ist mir auch aufgefallen. Also, als sie an ihm vorbeigeht, guckt er so verwirrt rüber. Und auch davor läuft sie ja immer nur so rein oder sowas.
Ja.
Und also es könnte schon eine interessante Theorie sein, dass sie irgendwie quasi der Geist von Harrenhal ist, so ein bisschen.
Genau, das personifizierte Verrücktmachen.
Übernatürliche, so, das ist schon spannend.
Das weiß ich auch aus den Büchern nicht genauer, deshalb bin ich da selber gespannt.
Und da erfährt Daemon nämlich, dass, ja, sie hat noch sehr viel mehr Story, aber das führt zu weit. Da erfährt Daemon ja, dass die Blackwoods die Bracken einfach übernommen haben quasi. Und das war gefühlt so für ihn so, ja, guck, hier. Da alles, was ich tue, funktioniert doch.
Aber ich fand Daemons Move dann sogar mit der Axt.
Setz mal her.
Genau so, ja.
Well done. Funktioniert doch alles.
Ja.
Noch
funktioniert das.
We jump again.
Wir können aber auch jetzt direkt dahin jumpen.
Okay.
Dann haben wir den Harrenhal-Daemon-Part durch.
Ja.
Denn der tritt wieder im Bett.
wieder im Bett. Ja. Und was sieht er in dem Schritt nochmal? Ich glaube, ich habe mir nicht notiert.
Ich glaube, da sieht er gar nichts Konkretes. Also, oder habe ich tatsächlich auch nicht notiert. Im Nachhinein wird er einfach relativ schnell geweckt.
Aber das Klopfen ist genauso wie das aus der ersten Folge, wo das Klopfen kam als und dann hat sein Trip angefangen.
Also genau,
es,
ja.
Es war sehr ähnlich.
Das stimmt, ja. Genau. Und die Bracken sind da.
Und andere Flusslandlords, ne? Das sind nicht nur die Bracken.
Ja, ich weiß aber nicht, wer es noch ist.
Also gefühlt waren das doch die also es waren drei oder vier große Lords aus den Flusslanden. Ich könnte euch die Namen leider
auch nicht nennen. Das kann auch gut sein, ne?
Die da anscheinend alle aufgetaucht sind, weil die Blackwoods mehrere Sachen gemacht haben, die so nicht ganz geplant waren. Also ich habe so verstanden, dass die Blackwoods auch auf anderen Territorien ihren Bullshit durchgezogen haben, nicht nur bei den Bracken. Und dass die teilweise halt, und jetzt kommt der wichtige Part, den Drachen der Targaryens als Wappen benutzt haben, während sie das getan haben.
Wo Daemon genau gesagt hat, das bitte nicht.
Ja.
Okay, spannender Punkt. Da habe ich nicht gewusst. Aber
habe ich so interpretiert aus der Szene heraus. Weil man muss sonst ja schon hinterfragen, was interessiert es die anderen Flusslandlords, wenn die Bracken und die Blackwoods sich wieder auf die Schnüsse geben. So gefühlt, weil die wissen ja alle, dass die sich gegenseitig auf den Tod hassen.
Ja.
Ich habe das so interpretiert, dass die Blackwoods das ein bisschen zu weit ausgeweitet haben und Septen auf dem Gebiet von den anderen Lords verbrannt haben und so weiter.
Das, hier das würde so ein bisschen mehr erklären, warum die so aufgebracht sind, ja. Nee, das kann, beziehungsweise wie Sir Simon sagt, das ist Komplikation.
Es lief nicht ganz so glatt. Ja. Also ist das schon, er ist schon ein Held der Euphemismen auch so ein bisschen, ne, das Simon. Ich mag den aber irgendwie.
Ja, irgendwie ist er schon herrlich. Auch so ein bisschen die neutrale Schweiz, ich weiß es nicht.
Ja,
ja, auf jeden Fall ist den Lords der Flusslande oder wie auch immer bekannt, dass ja Daemon auch Kinder im Kindsbett ermorden lässt und den schlechten Ruf hat. Ja, und die entsagen sozusagen die Loyalität zu ihm.
Ja. Und währenddessen trippt er noch weiter, ne?
Der sieht wieder seine alte Frau, Lena, ne?
Genau, genau. Also, dass Daemon das auch einfach nicht so hinterfragt, dass er so viele Trips hat und so, ne? Also nicht so wirklich thematisiert mit anderen. Also, er hat das einfach und spricht das aber keinem gegenüber an und nicht mal gegenüber Alice Rivers.
Ist, ja, irgendwie.
Ist eigentlich schon.
Der ist in so einem halben Fiebertraum gefangen, ne? Das ist schon weird, ja. Ich finde aber auch geil den Satz, den Lena ihm sagt, hier achtest du auch auf deine Töchter und dann denkst du an so ein paar Szenen zurück, wie der
einfach vorbeigeht.
Also, nope. Ja, das ist aber unsere letzte
Daemon-Szene.
Also er ist auch wieder keinen Schritt vorangekommen. Ne?
Also ich fasse das alles für mich so zusammen. Daemon kann halt keine Politik. Daemon kann nur auf die Schnauze und irgendwelchen Schabernack in der Nacht treiben. Und das geht auch noch schief. Also.
Aber er will auf dem Thron sitzen.
Ja. Was halt ein Paradox ist.
Stimmt. Das kommt da noch? Doch noch eine Szene? Nee, auf jeden Fall, weil das ist schon noch ein wichtiger Punkt. Irgendwann sagt er, dass er König genannt werden möchte natürlich und dass Rhaenyra sich zu ihm mit auf den Thron setzt.
Was so gefühlt so, ja, ist okay, wenn sie dann dazukommt. Und wo die Hierarchie offensichtlich immer noch nicht geklärt ist.
Mhm. Oh. Und auch wieder so mit diesem kleinen Argument, weil, ich stehe für Stärke, ich bin Mann, mir wird man folgen.
Ja.
Zieht sich schon ziemlich durch, ja.
Ja. Also. Gut, jetzt habe ich hier Corlys und Baylor als Gespräch stehen. Fand ich aus einem Grund interessant. Also ist sowieso eine interessante Konfrontation, weil Baylor ihm so ein bisschen, sage ich mal, die Leviten liest, also so ein bisschen sagst du, hey, komm mal, jetzt reiß dich mal zusammen, sag ich mal so. Auch ich vermisse auch meine Großmutter, aber es gibt hier einen Krieg zu führen. Mhm. Und Corlys denkt sich so, oh ja, die ist ja eine taffe Frau, warum willst du nicht mein Erbe werden? Was überhaupt keinen Sinn ergibt.
Das kam für mich auch relativ aus dem Nichts, dieser Satz.
Ja, es ergibt auch einfach keinen Sinn, weil die Baylor ist ja die Frau von Jace oder die Versprochene von Jace.
Mhm.
Und Jace ist der Thronfolger von Rhaenyra. Das heißt, Baylor ist eigentlich Königin. Als Königin irgendwann angedacht und nicht als Erbe von Driftmark.
Ja, ich sehe den Punkt. Das Ding ist, Corlys hat aber auch niemand anders mehr.
Ja, Rhaenyra existiert können, offensichtlich für ihn gar nicht. Ne? Also für mich fühlt sich das alles so an, als
ob ja, aber Rhaenyra ist ja unterwegs.
Ja, aber ich fand's ein bisschen weird.
Ja, Mich hat das auch überrascht, aber sie sagt ja auch relativ schnell, ja, nee, ich bin Blut und Feuer, ich bin kein Salz und See mehr, ja, wie auch immer. Aber ich fand insgesamt, Baylor hat eine ziemlich gute Figur in dieser Szene gemacht. Also sie hat wirklich relativ gut diskutiert und auch nochmal gesagt, ja, sorry, aber Rhaenys ist nicht nur einfach deine Frau gewesen, Rhaenys war viel, viel mehr.
Ja.
Die war eine Prinzessin, Tochter, Targaryen, Kriegerin und wie du schon meintest, deshalb reißt sich zusammen, klingt jetzt ein bisschen hart, aber es geht in so eine Richtung.
Ja, ein bisschen gespitzt, überspitzt gesagt.
Und
Daemon, nee, Rhaenyra und Lord Broom, habe ich noch. Wo ja. Rhaenyra ihn zu Daemon schickt, was halt so, würde denken, also ich habe so interpretiert, ich will nicht loswerden.
Es ist so eine clevere Mischung aus, ich will dich ja nicht mehr im Rat und nicht mehr als Widersprecher haben und gleichzeitig will ich aber wirklich mal wissen, was geht denn bei Daemon verdammt nochmal ab?
Ja.
Und ein Rabe hilft ja nicht und jetzt schicke ich dich und du fühlst dich vielleicht ein bisschen geehrt dadurch. Also eigentlich fand ich die, ich weiß nicht, wie er es aufgefasst hat, ich glaube, er hat es abgekauft, aber eigentlich fand ich es dann ein cleverer Schachzug.
Ja, es war durchaus clever, aber für mich kam es eher so rüber wie, ich will dich loswerden.
Ja.
Weil gefühlt, was, also ich stelle mir gerade vor, wie hier, der Kollege da vor Daemon tritt und so, was treibst du hier eigentlich? Und Daemon nur so, verpiss dich. I don't give a fuck. Das ist also die Reaktion, die ich von Daemon erwarten würde.
Wo ich die Szene auch geil fände, wenn diese Sir Alfred, habe ich mir jetzt nur hier aufgeschrieben.
Ja, Sir Alfred Broom.
Ja.
Oder Ginster auf Deutsch. Ginster,
okay, ja. Wenn der so auf Harrenhal ankommt und dann einfach Daemon da so am Trippen sieht, dann denkst du auch, ach du Scheiße. Wenn ihr ja. Big Problems hier. So. Ja, ja.
Der mit so einem dicken Johnny im Mund. Alright.
Rhaenyra möchte noch, sagt ihm noch als Botschaft, sie möchte das letzte Gespräch mit Daemon fortsetzen, wo es nämlich genau darum ging, akzeptiert Daemon Rhaenyra als seine Königin
oder was er nicht. Offensichtlich nicht tut, wie er selber verkündet.
Oder nur so halb tut.
Ja. Mhm. Dann haben wir jetzt dann doch schon durch das Vorgreifen 3 Szenen direkt de facto schon gehabt, ne? Weil ich habe jetzt Daemon, der quasi...
Daemon sind wir durch, genau.
Genau, dann King's Landing, die Tor-Szene, wo die...
Spionin da, Linda
ankommt. Hatten wir auch schon. Dann habe ich jetzt Corlys.
Corlys habe ich hier auch noch. Ich habe hier noch das Rain, dass sich die Zöpfe... Renewer, dass sich in irgendeiner Szene auf Drachenstein die Zöpfe flechten lässt.
Und nicht von, weggeht. Von einer anderen Zofe.
Genau.
Und sie das, geht nicht
genau.
Über diese und dann kommt es nämlich das...
Ja. Dann sind wir in Königsmund.
Noch genau. Einmal, ne?
Ja. Aber das sind so ganz kleine Minishots mit Aemond und Alicent. Also mit Aemond und Helena und dann mit Alicent.
Helena sagt ja was Interessantes. Sie sagt so, weißt du, was du getan hast? Oder,
nee, also war es der Preis wert?
Genau, war es den Preis wert, genau. Und wo du das Gefühl wieder hast, Helena weiß mehr, als sie denkt.
Ja,
weiß mehr als andere.
Ja. Ja, ja, das ist richtig.
Aber wo man schon die Frage stellen muss, woher?
Weil's
oder weiß Helena es einfach jeder? Weil Alicent haben wir ja auch das Gefühl, dass sie es eigentlich weiß.
Ich, ich glaube, die sind beide nah genug dran auch an den beiden. Und es gibt ja ganz viele Szenen, die wir als Zuschauer nicht sehen, aber wie Aegon und Aemon zusammenstehen, denen wird es wahrscheinlich am klarsten sein.
Stimmt.
Stimmt. Und gerade bei Helena, die hat ja auch immer ihre Vision und alles, also die weiß einfach, glaube ich, viele Dinge. Hm. Die kann das nur nicht so zum Ausdruck bringen.
Final Scene, oder? Jace und Rhaenyra?
Ich fand noch die vorletzte Szene, wo Alicent bei Aegon am Drach steht.
Ach ja,
am
stimmt. Bett steht. Oh, stimmt, ja.
Wie traurig, ja. Und so mehr oder weniger, ich nenne es mal, um ihn trauert wäre halt das falsche Wort, weil es sieht nämlich leider eben nicht so aus. Hat mich sehr erinnert an, wie sie Viserys gepflegt hat. Also sehr große Parallelen, auch wie der da rumliegt, auch diese eine Hälfte kaputt.
In Viserys Schlafzimmer.
Ja, stimmt, das auch noch. Genau, und dann dieses, auf Deutsch sagt Aegon da ganz leicht Mami.
Ja, auf Englisch auch.
Ah, okay. Mami. Ja, das tat schon...
Aber als sie auch gerade weggegangen ist.
Dieses, ja, genau. Ja. Also man muss auch sagen, Alicent ist auch wirklich nicht die beste Mom, ne?
Ja, also, ich meine, haben wir jetzt schon mehrfach irgendwie... Also, ja. Ich meine, sie musste auch wirklich... Also es sind doch wirklich keine leichten Kinder.
Nee.
Touché. Aber... Ich habe einfach das Gefühl, die Grünen, haben wir jetzt auch schon in den anderen Folgen gesagt, die können alle nicht miteinander reden. Die kommunizieren alle so grottig grauenhaft und dadurch geht alles den Bach runter bei denen.
Also, ja, Aber ich habe hin und wieder, wenn ich diese Szenen sehe, wo auch Alicent und Aemond reden, dann wirkt das so fremd für mich, dass ich immer vergesse, dass das ja Mutter und Sohn
sind. Ja. Aber es ist auch durchaus gerecht, also diese Entfremdung zwischen den einzelnen Personen im grünen Rad oder auch im schwarzen, das ist schon Absicht alles.
Ja. Jetzt kommen wir aber zu deiner schönen Drachenstein-Endszene.
Genau. Jace und Rhaenyra in diesen Katakomben da, die voller Pergamentrollen sind. Schöne
aber trotzdem mag, viele Kerzen.
Ich mag den Raum, ja. Ne? Also das, ja. Das ist dieses, ich mag die, ja. Diese Regale, wo da so 10.000 Pergamente und sowas drin sind, das ist schon spannend. Ja, wo Rhaenyra quasi sagt, hey, warum fliegst du einfach und machst einen Shit, aber hast du gut gemacht? Wo ich auch wieder sagen muss, das ist halt tatsächlich ein komischer, schwacher Move eigentlich. Weil Jace hat halt was gemacht, einfach so, ohne es mit ihr abzusprechen, was nicht sein darf. Und dann sagt sie einfach, aber hast du gut gemacht. So.
Ich muss sagen, ich kann es aber sehr gut nachvollziehen, ja. Weil sie genau in der gleichen Situation ist. Sie sitzt einfach nur blöd rum und darf und soll nichts tun.
Ja.
Und kann deshalb, glaube ich, ihm da relativ schnell verzeihen und sagen, ja, ich habe Verständnis für den, dass du das getan hast.
Stimmt, haben wir noch gar nicht gesagt, ist auch wieder eine wiederkommende Sache, dass Rhaenyra frustriert ist, dass sie nicht selber in den Krieg eingreifen kann, ne? Auf Syrax.
Mhm.
Ja, das stimmt, das kommt in der Folge dann doch massiv raus.
Die sprechen noch ganz kurz über Visenya, also die eine von den Aegon, dem Eroberer-Schwestern, die mit rüber geflogen sind.
Und Frau, und
Frau, Schwester, alles.
Frau, natürlich. Schwester, alles, ja.
Ja, die übrigens die erste Reiterin von, oder nicht die erste, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall die Reiterin von Vaga war. Und das Schwert hat, das Daemon trägt.
Dark Sister, ja.
Genau. Das finde ich nochmal, ich mag immer diese kleinen Anspielungen. Und auch wenn man jetzt nochmal Game of Thrones so einzelne Szenen guckt, wie House of the Dragon da angespielt wird, das finde ich auch nochmal richtig, richtig cool. Also diese kleinen
Punkte. Ist auch interessant, wie Jace reagiert, weil er sagt so, Visenya sollte man sich nicht als Vorbild nehmen. Und jetzt kann man deep in die Lore abtauchen, weil Visenya ist ja durchaus ein dunklerer Charakter. Also in den Büchern ist jetzt kein Spoiler oder sowas so, weil ist ja in der Vergangenheit von House of the Dragon. Und Visenya ist ja halt zum einen die Mutter von Maegor the Cruel, also dem Herrscher, dem ersten grausamen Herrscher quasi, der durchaus einige Schandtaten begangen hat in Westeros. Und Visenya selber wird so nachgesagt, dass die so dunkle Künste beherrscht hat und sehr kalt war als Mensch und sehr, auch das Aegon, also Aegon der Eroberer, die brauchen echt mehr Namen, dass der, wie hieß die andere Schwester? Rhaenys? Die ist eine von den Rhaenar.
Rhaenar? Ich dachte auch Rhaenys, aber
Rhaenys,
jetzt bin ich mir nicht sicher.
Nee, Rhaenys ist halt, die Namen sind
ja.
Die sind alle so ähnlich. Also irgendwas mit Rhae, glaube ich, dass er sie ein bisschen bevorzugt hat, vor Visenya.
Ja.
Der Kollege hat ja direkt zwei Schwestern zur Frau gemacht.
Naja, völlige Dreiecksbeziehung.
Führt zu weit.
Wir sind schon viel zu weit am Ende.
Ja, genau.
Genau. Es gibt eigentlich nur noch eine Quintessenz aus diesem Gespräch mit Jace. Jace hat eine gute Idee wieder, abgesehen von dem Haus Frey, was er da einnehmen wollte. Und zwar, was die Schwarzen ja brauchen, sind Drachen und Drachenreiter. Und Drachen haben sie ein paar. Also da wird noch Vermithor und Silberschwinge zum Beispiel genannt. Oder Seasmoke, oder gab es ja auch der da irgendwo noch rumfliegt. Und was aber fehlt, sind die Reiterinnen und Reiter. Und das fand ich, haben die gut umgesetzt.
Dass sie denken, okay, irgendwo muss ja targyrisches Blut noch in irgendwelchen Adern fließen. Ich weiß nicht, ob es richtige Adjektiv ist, aber dass irgendwie über irgendwelche drei Ecken halt irgendjemand noch ein Drachenreiter sein könnte, den man irgendwie der Cousin siebten Grades von weiß Gott wo.
Was auch wieder der Vater und Onkel und Schwester dann zugleich ist.
Ja. Tatsächlich muss man jetzt ehrlich mal sagen, an dem Punkt habe ich auch erst so richtig gecheckt, dass Inzest ja bei denen schon Sinn macht. Ne? Also, bitte nicht klippen.
Also, diese Blutlinie da bei denen reinzuhalten.
Um die Blutlinie, ja. Genau, damit nur die Drachenreiter haben. Ja. Da habe ich bis zu dem Zeitpunkt tatsächlich noch nie so aktiv drüber nachgedacht, dass sie das deswegen machen.
Das ist mir nicht wert, aber.
Ja, aber es ist halt schon irgendwie, und ist auch ein bisschen so die Frage, warum das dann noch später zu Game of Thrones Zeiten immer noch ein Thema ist, wenn die Drachen nicht mehr leben, aber andere Sache.
Ja.
Aber es ist natürlich schon, um so quasi die Atombomben in deiner Familie zu halten, dass du quasi nur Inzest betreibst. Da hat George R. R. Martin schon einen interessanten Grund geliefert für Inzest.
Ja.
Naja, aber...
Irgendwie fühlt es sich bei denen ja auch immer nur wie halbe Inzest an. Oder man hat das jetzt so lange schon gesehen, dass man denkt, ja, das ja, ist, passt schon irgendwie.
Ja.
Ich fand aber spannend, weil man könnte sich jetzt fragen, ja, ist so auf diese Popel-Idee, dass das jetzt hier ein Halb-Targaryen machen kann, da hätte ja jeder schon drauf kommen können. Mhm. Und dann finde ich cool, wie die das eingepflegt haben, dass Jace da sagt, ja, aber in der Historie, also in der valyrischen, die valyrischen Historiker haben immer gesagt, nee, das muss komplett reines Blut sein. Mhm. Aber natürlich können die auch einfach gelogen haben, um sich selber gut dastehen zu lassen. Und das fand ich richtig cool eingepflegt, weil das war durchaus eine Frage, wo ich mir gedacht habe, auf die Idee hätte man vielleicht früher kommen können.
Ich meine, zu einem gewissen Grad, ich meine, Laenor war ja zum Beispiel ein Drachenreiter und der war ein Velaryon. Also zu einem gewissen Grad ist denen das
alles sind ja auch,
bewusst.
Die haben doch das gleiche Blut in sich, dachte ich.
Das ja, sind ja, ja. Ach so. Ja, aber die sind keine Drachenlords, die Velaryons. Da wird ja nochmal in Valyria unterschieden zwischen Drachenlords und...
ja, aber die haben immer ein valyrisches Blut.
Ja, wo man immerhin sagen kann, okay, die sind irgendwie closer. Mhm. Aber tatsächlich wird da eigentlich nochmal unterschieden, dass noch nicht, die mögen aus Valyria sein, aber es sind keine Drachenlords.
Ja, okay.
Ja. Und das ist ja, und dass die quasi schon Drachen bekommen haben, ist eigentlich schon ein krasser Step. Also Laenor und, sind Rhaenyra, nee, die sind ja wieder Targaryens.
Ja, die ändern ja zum Teil
auch den Namen. Laenor und Laenor waren Drachenreiter, obwohl die Valyrians waren.
Ja.
Ich meine, die Mutter war Rhaenys, also eine Targaryen, genau. Aber der Vater war Corlys Velaryon und deswegen waren das Velaryons.
Und ja, aber es sind halb Targaryens, halb Velaryons.
Aber vom Namen her Velaryons.
Richtiges Blut und genau.
Ja. Theoretisch wäre da eine Velaryon-Familie draus entstanden, die auch Drachenreiter gewesen wären.
Das ist sehr gut möglich, ja. Ich habe mir letztens nochmal irgendwie so einen Stammbaum angeguckt und an sich sind Stammbäume ja spannend und schon... groß und schwierig nachzuvollziehen, aber hier wirklich durch diese Verflechtungen, die es da noch gibt,
ist kompliziert. Ich komme
auch mittlerweile überhaupt nicht mehr mit diesen ganzen Generationen klar.
Also ja, weil die auch alle gleich alt aussehen. Das
ja,
ist
ja, so, ja, das macht es einem nicht leichter, ne?
Ich finde, Allison sieht genauso alt aus wie Aemond und das ist die Mutter.
Ja.
Und ich musste auch dreimal überlegen, okay, Baela und Rhaenys, wie sind die jetzt verwandt? Und das ist die Großmutter, ja doch, stimmt, ja, macht Sinn.
Genau, auch dass Daemon mehr oder weniger auf der Großvaterschiene ist, wenn man von Jace redet. Das finde ich halt auch verrückt. Indirekt. Also die, von der Generation her. Er ist nicht der Großvater.
Großvater, der ist der Stiefvater, ne? Eigentlich, weil der ist ja, das ist der Stiefvater von Jace, weil der ist ja, Jace ist ja der Sohn von Rhaenyra.
Ja.
Mit wem auch immer.
Aber Daemon ist ja auch der Bruder von Viserys und der ist der Vater von Rhaenyra und dann kommt ja erst der nächste.
Ja, ja,
also das ist halt
ja, stimmt, es ist einfach, es ist komplett.
Aber Hashtag Stammbaum, genau darum geht es nämlich am Ende noch der Folge.
Ja.
Die ganzen Schriften sollen durchsucht werden und man will ein paar Drachenreiter finden oder Drachenreiterinnen. Und ich glaube, das haben wir ja schon ein paar Mal angeteasert. Ein paar wurden uns ja durchaus schon vor die Nase geworfen.
Und jetzt, vielleicht hat Jace genauso eine Szene wie wir gerade und guckt sich das in der nächsten Folge an und sagt, holy shit, wer steigt denn da durch? Und dann heißen die auch noch alle Aegon und Rhaenyra und Rhaenys.
Ja,
naja, das ist gut
möglich.
Bevor wir uns noch zu sehr verwirren, verheddern in den Stammbäumen, entheddern wir uns und rappen, glaube ich, diese Folge hier mal langsam ab und freuen uns auf die nächste Folge.
House of the Dragon. Rap, rap, rap. Rap, rap, rap.